fremde Heimat.
Eine Sendung von Kolibri, interkulturelle Stiftung.
Ja, hallo, guten Abend. Heute wieder fremde Heimat. Heute auch im Rahmen der Sendereihe 100 Jahre Bayern. Heute wollen wir uns über die so zügig in Bayern eingerichteten Ankerzentren unterhalten. Wir wollen dieses Thema beleuchten von allen Seiten. Wir wollen rausbekommen, was sind die Grundlagen, wie sieht es in diesen Zentren aus, wie wurden sie gebaut, weshalb wurden sie gebaut. Wir wollen politische Fragen stellen, wir wollen kritisieren und wir wollen eventuell auch Lösungsvorschläge machen. Mein Name ist Renate Hausdorf, ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Kolibri Interkulturelle Stiftung. Neben mir steht Monika Kleck, sie ist zweite Geschäftsführerin der Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung, einem Gründungsverein von Kolibri. Weiterhin haben wir hier Herrn Werner Dietrich, er ist Jurist und Spezialist für Migrations Aufgaben und er betreut auch Asylverfahren. Und dann haben wir noch dazu Herrn Stefan Theo Reichel, Kurator von Matteo, Kirche und Asyl. Wir wollen damit beginnen, dass uns Werner Dietrich einmal schildert, was ist ein Ankerzentrum, was sind die Grundlagen?
Ja, die Koalition hat im März 2018 beschlossen, sogenannte Ankerzentren einzurichten. Und Bayern hat damit begonnen am 1. August 2018. Bei den anderen läuft es etwas schleppend. Manche Bundesländer lehnen es ab. Andere warten noch ab, wie es in Bayern läuft. Es gibt in Bayern in jedem Regierungsbezirk ein Ankerzentrum. Also hier in Bayern, Oberbayern, Bayern-Manching, Donauwörth für Schwaben, Deggendorf für Niederbayern, Regensburg für Oberpfalz und so weiter. Und in diesen Ankerzentren sollen die gesamten Asylverfahren der Asylbewerber von der Asylantragstellung bis zur entweder Verteilung auf die Gemeinden oder bis zur Abschiebung abgewickelt werden. Man erhofft sich dadurch natürlich auch einen politischen Effekt. Es soll eine Reaktion sein auf die vielen, in Anführungszeichen, Flüchtlinge, die hierher gekommen sind und die verwaltungsmäßig abgearbeitet werden sollen. Es soll in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, wir machen es konsequent und schnell und ohne Reibungsverlust. Und nach negativem Ausgang des Verfahrens werden die Leute auch abgeschoben. Die, die nicht abgeschoben werden, müssen entweder freiwillig ausreisen oder die eine Bleibeperspektive haben, werden dann verteilt auf die Gemeinden oder die sonstigen Gebietskörperschaften. Ankerzentrum heißt Ankunft und Antragstellung. Dann kommunale Verteilung, dann Entscheidung über den Asylantrag und das R bedeutet Rückführung in das jeweilige Heimatland. Das ist also die Zusammensetzung von Anker. Etwas anderes war das, was die CSU noch wollte, sogenannte Transitzonen oder Transitzentren. Das hätte bedeutet, das ist in der Koalition nicht durchsetzbar gewesen, ist also auch nicht Gesetz geworden, das hätte bedeutet, dass Asylbewerber bereits an den Grenzen zurückgeschoben werden hätten können und gar nicht erst nach Deutschland hätten einreisen können. Es wäre also sozusagen eine Aushebelung unseres Asylrechts gewesen, Weil der Zugang nicht mehr gewährleistet wäre. Das hat man vermieden durch die Ankerzentren. In den Ankerzentren, und das ist jetzt das Neue oder das Interessante, sollen Beamte oder Angestellte von ganz verschiedenen Behörden die Fälle bearbeiten, also beispielsweise Bundesbeamte des Bundesamtes oder Bundesbeamte der Agentur für Arbeit, dann kommunale Beamte aus der Jugendamtsverwaltung beispielsweise bei der Stadt München, dann was die Unterbringung und sonstige erkennungsdienstliche Behandlungsfragen angeht, das Land Bayern, also ein Sammelsurium von verschiedenen Zuständigkeiten der verschiedenen Verwaltungsgliederung, wo man überhaupt noch nicht weiß, wer welche Beamten hier für diese Tätigkeit abstellt und wer da letztlich entscheidet oder entscheiden soll. In In den anderen Bundesländern läuft es so, das ist ganz interessant, die Vergleiche zu sehen. Die Bayern machen Dampf, insbesondere im Hinblick auf die Wahl am 14. Oktober, wo man Handlungsfähigkeit nachweisen oder zeigen will. Weitere Bundesländer, die sagen, das finden wir eine gute Idee, gibt es eigentlich nur in Sachsen. In Sachsen wird man in Dresden so ein Zentrum ausbauen oder ein bisheriges Zentrum umwidmen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen heißen dann eben Ankerzentren, wobei aber bei der Vorstellung dieser Sache für Sachsen der Kretschmer, der Ministerpräsident, gesagt hat, bei uns werden die Leute sowieso nur verteilt, wenn feststeht, dass sie eine Bleibeperspektive haben. Das ist ja auch ein sehr zweischneidiger Begriff. Baden-Württemberg sagt, wir haben so etwas im Grunde schon, wir brauchen keine Umbenennung. Wir haben etwas Ähnliches in Heidelberg, so ein Ankunftszentrum, das nach meinen Erfahrungen, ich habe da eine Reihe von Mandanten, hauptsächlich Afghanen, ausgezeichnet funktioniert und wesentlich besser geführt ist auch als die Ankerzentren hier bei uns. Das Saarland sagt, wir haben auch schon eins, in Lebach beispielsweise. Die norddeutschen Bundesländer, insbesondere die, in denen Rot-Grün an der Regierung ist, halten sich bedeckt, lehnen das ab und sagen, wir brauchen das nicht. Das einzige Land, das also das flächendeckend bisher durchgesetzt hat, ist der Freistaat Bayern mit Zentren eben in allen 7 Regierungsbezirken. Idealerweise aus der Sicht der bayerischen Staatsregierung läuft es eben so, dass die Personen von der Grenze in dieses Ankerzentrum gebracht werden, dort erkennungsdienstlich behandelt werden, untersucht werden, untergebracht werden, computermäßig abgecheckt wird, haben die schon mal woanders einen Asylantrag gestellt, ist das ein Dublin-Fall oder nicht. Dann in relativ schneller Zeit soll die Anhörung erfolgen und auch relativ kurz danach die Entscheidung. Die Asylberatung vorher bei Anwälten ist bisher nur rudimentär gewährleistet. Ich weiß bisher in Manching von einem Anwalt, der da aufgetaucht ist. Ansonsten muss man den Leuten natürlich die Möglichkeit geben, Anwälte in den umliegenden Städten oder in München, wenn sie in Manching sind, oder in Donauwörth, Augsburg, zu besuchen. Das ist ja der Grundsatz des fairen Verfahrens. Das geht gar nicht anders. In den Ankerzentren sollen auch untergebracht werden, die Gerichte selber. Also man muss sehen, was die Verwaltungsgerichte dazu sagen, dass sie also nicht mehr in der Bayerstraße hier in München Recht sprechen, in den dafür vorgesehenen Räumen, sondern dass sie sich dafür hergeben sollen oder müssen durch Verwaltungsanweisung in diesen Ankerzentren außerhalb ihrer Gerichte Recht zu sprechen. Finde ich sehr, sehr problematisch. Solche Sachen sind im Rahmen des Strafrechts schon mal entschieden worden, als eine Kammer gesagt hat, wir haben nicht genug Platz, eine Strafkammer, wir verhandeln einfach in Stadelheim. Das ist ja sowieso das Gefängnis und da sind die Anwälte mit ihrem Befangenheitsantrag durchgekommen, weil man gesagt hat, das Gericht ist dann voreingenommen, weil wenn schon in Stadelheim im Knast verhandelt wird, dann kann der Mandant nicht mehr erwarten, dass er ein faires Verfahren bekommt. Und hier ist es ein bisschen so ähnlich. Die Ankerzentren dienen ja dazu, der Zentralisation und der möglichst schnellen Abschiebung einer möglichst großen Zahl. Und wenn die Gerichte in diesem Szenario mitwirken, hat das so ein Geschmäckle, würde man sagen.
Von welchen Zeitabläufen redet man da?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, das weiß man noch nicht. Aber wenn nehmen wir mal an, es läuft alles im Sinne des Ministeriums und der Asylbehörden perfekt. Dann braucht man einige Tage für die Aufnahme, für die ärztliche Untersuchung, für das Abchecken der erkennungsdienstlichen Behandlung, Fotos, Fingerabdrücke und so weiter. Nehmen wir an 3 bis 5 Tage, dann müsste durch den Beamten des Bundesamtes im gleichen Gebäude die Anhörung erfolgen. der Mandant müsste ja auch die Möglichkeit haben, einen Anwalt zu informieren, einen Anwaltsbesuch zu machen. Das muss auf jeden Fall gehen. Also man kann, da muss der Anwalt auch informiert werden über den Termin. Der hat ja wenn er das Mandat hat, hat er ein Recht, bei der Anhörung dabei zu sein.
Wie kommt er denn eigentlich an den Anwalt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr, sehr schwierig. Eventuell über Dolmetscher, die dabei sind, die ihm was sagen, oder dass eine Anwaltsliste dort ausgelegt wird. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer für. Also gerade die erste Zeit, wo die Leute nicht wissen, wie orientiere ich mich, was ist überhaupt eine Behörde, Unterschied zum Gericht, oder in bestimmten Ländern gibt es ja keine Anwälte oder hat man überhaupt keine Rechte gegenüber der Verwaltung. Das wissen die natürlich alles gar nicht. Da bin ich gespannt, wie das im Einzelnen durchgesetzt wird. Aber nehmen wir mal an, es erfolgt die Anhörung und nach der Anhörung innerhalb einer Woche oder 14 Tagen kommt die Entscheidung. Je nachdem, wie die Entscheidung ausgeht, wenn es offensichtlich unbegründet oder keinem Gesichtspunkt Aussicht auf Erfolg ist, hat man eine Woche Frist für die Klage einzureichen, sonst 14 Tage. Und dann muss zugestellt werden an das Gericht. Das wird aber da dann gleich hinterlegt, weil man braucht ja dann sozusagen nicht mehr außerhäusig das machen. Und das Gericht kann dann, wenn es will, relativ schnell einen Termin machen und kann sagen, okay, also sagen wir mal, innerhalb von 3 Wochen nach Einreichung der Klage können die eine mündliche Verhandlung machen. Und dann wird entschieden, bleibt er hier oder bleibt er nicht hier, weil das weitere Rechtsmittel, die nicht Zulassungsbeschwerde zum nächsthöheren Gericht ist an so hohe Anforderungen geknüpft, dass da nur ein ganz geringer Prozentsatz da überhaupt durchkommen kann. Das würde dann, also das Urteil würde nach 4 Wochen rechtskräftig werden, in der Regel, oder wenn noch eine Beschwerde ist, noch ein bisschen länger. Also es könnte in 3 bis 6 Monaten, wenn es so läuft, wie das Ministerium will oder wie die Behörden sich das vorstellen, könnte das Verfahren in 3 bis 6 Monaten beendet sein, entweder eben mit Abschiebung, wenn Pass da ist oder eine Taskierer, oder eben mit Integrationsmöglichkeiten, Entlassung aus der Unterkunft in eine bestimmte Gebietskörperschaft, Gemeinde. Das würde gehen mit der sogenannten Perspektive auf Bleiberecht, was auch sehr problematisch ist.
Dankeschön.
Aber das sind die 3 bis 6 Monate, wenn alles schnell und perfekt läuft. Man hat festgelegt, 18 Monate Maximaldauer. Mhm. Das sind 1,5 Jahre. Bisher ist die Maximaldauer in der Erstunterkunft 6 Monate. Jetzt sind es 1,5 Jahre und man hat auch nicht festgelegt, was passiert nach diesen 1,5 Jahren. Mhm. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen und alle auf dem Rücken der Leute.
Ja, also in Bayern steht auch immer noch im Raum 24 Monate. Das ist jetzt nicht durch die Vereinbarung der Koalition beendet worden. Also die 18 Monate sind auch noch fragwürdig. Herr Herrmann, der gesagt hat, wir schaffen das in 3 Monaten, sagt jetzt, durchschnittliche Verweildauer wird 13 Monate sein. In Deggendorf, wo ich gerade herkomme, haben wir jemanden, hat jetzt 15 Monate erreicht. In Bamberg höre ich, dass es welche gibt, die schon länger drin sind. Die werden da ewig drin bleiben. Es ist in jeder Hinsicht problematisch. Der Zugang zu Anwälten ist sehr problematisch. Zum Beispiel sind ja oft in Orten, die weit weg sind von den asylrechtlichen Zentren sozusagen. In Deggendorf gibt es einen Anwalt, der sich dafür kompetent machen will. Bisher gab es niemanden. Die mussten alle nach München dürfen, aber gar nicht nach München fahren, weil sie Aufenthaltsbeschränkungen auf den Landkreis Deggendorf haben, und ähnliche Beispiele haben wir jetzt in dem neuen Ankerzentrum Donauwörth. In Schweinfurt ist es schwierig, ist überall schwierig, überhaupt die Anwälte in der Nähe zu finden und sie auch zu finanzieren. Die Menschen haben 120 Euro in der Regel, die haben keine, nur noch Sachleistungen, die können von den 120 Euro nicht im Ernst auch nur eine kleine Anwaltsrate bezahlen. Das sind alles Themen, die jetzt anstehen, die wir versuchen auch anzugehen. Da gibt es auch Lösungen, aber das ist die juristische Situation.
Die Anwälte akzeptieren ja aber, das weiß ich von unserem Helferkreis, eigentlich auch ganz kleine Raten. Also ich habe mehrere Anwälte, wo wir also mit 20, 50 Euro monatlich abstottern. Das wird dann ewig dauern, bis der Anwalt sein Geld hat, aber...
Das Problem ist, wie lange ist der Klient in Deutschland?
Natürlich.
Das ist klar. Und 20 Euro, die offizielle Gebührenrechnung für die Vertretung inklusive der, muss man auch mal sagen, in der mündlichen Verhandlung ist 925 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das sind die gesetzlichen Gebühren, die anfallen. Und der Anwalt darf auch nicht weniger nehmen, weil er sonst gegen das Werbeverbot verstoßen würde. Also in der Regel können die das gar nicht bezahlen. Oder wenn es da nicht ein Helferkreis
und oder es machen Kirchen, auch viele Helferkreise.
Machen viele und die sagen, entweder wir machen das sozusagen für Gotteslohn oder wenn du hier bleiben kannst, wenn du erfolgreich bist, dann stotterst du das eventuell ab.
Jetzt haben wir aber mit den Ankerzentren ein Problem, dass damit ja eigentlich verhindert wird, dass die Leute einen Helferkreis kontaktieren, damit in Kontakt kommen, sich ein Helferkreis bildet, die Leute werden isoliert. Das heißt, die werden keinen Helferkreis haben, der ihnen diese Gebühren übernimmt.
Das ist richtig.
Aber Sie haben halt natürlich Sozialarbeiter, die AWO oder wie auch immer.
Aber das sind Profis, die übernehmen die Gebühren nicht.
Nein, natürlich
nicht. Die zahlen die Gebühren nicht, die können höchstens sagen, in München gibt es die und die Anwälte, in Passau gibt es die und die Anwälte und in Augsburg und irgendwo, aber insgesamt natürlich viel zu wenig, die auch überlastet sind. Und man muss sich das ja auch so vorstellen, wie soll der Kontakt, die Besprechung des Interviews oder die Besprechung der Klage laufen, musste, wenn er nicht nach München kommen kann, muss der Anwalt aus München nach Deggendorf oder so wie früher, wo wir zum Knast nach Straubing gefahren sind. Das war immer fast ein ganzer Tag. Ne? Und das können Sie gar nicht machen.
Es gibt noch einen Aspekt, der wichtig ist in der Koalitionsvereinbarung, die ja sehr umstritten war von Anfang an und jetzt noch umstrittener wird. So der Ankerzentrum steht drin, dass die Menschen in den Ankerzentren eine unabhängige Rechtsberatung bekommen sollen. Die Bayern lösen das jetzt gerade so, ich höre das gerade aus Manching und ich glaube aus Bamberg, dass sie zwei BAMF-Mitarbeiter abgestellt haben, die machen das jetzt. Niemand ist weniger unabhängiger und befangener als ein BAMF-Mitarbeiter, also eine völlig absurde Regelung. Ja. Wieder eine bayerische Umgehung geltenden Bundesrechts und geltender Bundesvereinbarung. Ja.
Die interkulturelle Stiftung Kolibri unterhält sich heute über die Ankerzentren. Ein weiteres Thema, eigentlich immer noch dasselbe Thema, ist, wie gibt es denn eine rechtliche Grundlage für diese Ankerzentren, beziehungsweise, Werner, du wolltest uns über die Anwälte noch etwas erzählen.
Ja, die rechtliche Grundlage ist die Organisationsmöglichkeit, die der Bund aufgrund des Asylverfahrensgesetzes hat. Man hat mit den bisherigen Paragraphen diese neuen Ankerzentren eingerichtet, weil man keine Gesetzesänderung wollte. Das hätte bedeutet, man hätte diese ganzen Fragen in den Parlamenten, im Bundestag und im Bundesrat erörtern müssen. Das hätte ein, zwei Jahre gedauert, wäre hochkontrovers gewesen und wäre möglicherweise gar nicht durchgegangen. Deshalb behauptet man einfach, die Rechtsgrundlage ist das Asylverfahrensgesetz und wir machen das jetzt. Teilweise ist es ja tatsächlich auch eine Umwidmung der Erstaufnahmeeinrichtungen, zumindest in einigen anderen Bundesländern. In Bayern ist es nur noch mal eine verschärfte Umwidmung. Also ich finde, spreche ja als Anwalt, einen ganz zentralen Gesichtspunkt, der Zugang zu rechtlicher Beratung ist nicht gewährleistet. Wie soll jemand, der in Bamberg sitzt, wo mir kein Asylanwalt bekannt ist, oder in Schweinfurt, wo es keine gibt, oder die nächsten da allenfalls in Würzburg oder in Nürnberg, wie soll jemand da eine vernünftige Beratung haben, wenn 1000 oder 1500 oder sogar noch mehr Leute da sind und wenn es Schlag auf Schlag geht mit den Anhörungen, mit den Entscheidungen und mit den Terminierungen. Das sind ja Hunderte in kürzester Zeit, wenn es so gut läuft, wie die sich das vorstellen. Da braucht man Hunderte von Anwälten auch.
Ja. Sehr, sehr wichtig ist dabei, sich zu erinnern, das gilt natürlich schon bisher, dass nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vor wenigen Monaten 50% aller Bescheide des Bundesamts gerichtlich aufgehoben werden, also als falsch erkannt werden, als widerrechtlich erkannt werden. Bei Afghanistan sind es 66%. Bei vielen dieser Gruppen, die jetzt bevorzugtes Alter ins Ankerzentrum kommen werden, sind es noch höhere Zahlen. Die wollen damit durchkommen mit ihren falschen Bescheiden. Es gibt keine richtige Klärung mehr. Und auch dafür ist dieses Ankerzentrum natürlich eine katastrophale Geschichte für diese Menschen.
Und man muss wirklich auch sehen, wie die Menschen dort leben. Weil wenn sie jetzt hier sind, Beratung, Helferkreis haben, dann tut sich was, dann passiert was, dann sind die Leute auch aktiv. In den Ankerzentren sind sie isoliert, dürfen nichts machen. Da werden über kurz oder lang Symptome von der PTSD, also posttraumatisches Stresssyndrom, aber auch Depressionen hochkommen. Das heißt, Leute sind nicht mehr aktiv. Und das heißt, auch die Kraft, aktiv gegen solche falschen Bescheide zu streiten, aktiv einen Anwalt zu suchen, die wird es auch weniger geben. Wenn ich 18 Monate in so einem Zentrum bin, dann bin ich kaputt, dann bin ich psychisch zerstört.
Ich glaube, man will ja auch versuchen, die Helferkreise aus den Ackerzentren fernzuhalten, weil man damit zumindest in der Anfangszeit die Integration auch schon mal stoppt bzw. gar nicht beginnen lässt. Und die Helferkreise haben schon wirklich sehr viel geleistet. Aber diese Bösen möchte man loshaben.
Ja, das denke ich auch. Aber ich wollte nochmal auf diese hohe Quote der aufgehobenen Entscheidungen, der falschen, der inhaltlich falschen Entscheidungen des Bundesamtes zu sprechen kommen. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Bei Afghanistan sind, weiß nicht, 2/3 der Klagen erfolgreich. Ich mache sehr viele Afghanistan-Fälle. Das Bundesamt kommt überhaupt nicht mehr zur Verhandlung, um seine falschen Bescheide zu verteidigen. Da ist immer auf der Gegenseite niemand. Und wenn natürlich kein Anwalt da ist und kein Rechtsmittel eingelegt wird, werden diese Fälle, die eigentlich Aussicht auf Erfolg haben, werden negativ rechtskräftig. Weder Flüchtlingseigenschaft noch subsidiärer Schutz noch Abschiebungsschutz wird gegeben. Das heißt, das sind dann Abschiebefälle mit einer Duldung oder mit völlig offener Perspektive, während sie eigentlich zu 2/3, wenn sie eine Klage gemacht hätten, die Chance gehabt hätten, hier zu bleiben mit einer dauernden Perspektive, zumindest mit Abschiebungsschutz. Also das ist ganz zentral. Man schafft sich neue Abschiebefälle dadurch, dass man verhindert, dass die inhaltlich falschen Entscheidungen des Bundesamtes angegriffen werden. Das gibt es in Deutschland in keiner anderen Behörde oder Verwaltung, dass so viele offen fehlerhafte oder parteiische oder wo die politische Linie sich durchsetzt und nicht das Recht, Entscheidungen gefällt werden. Aber die Tatsache oder die Wahrscheinlichkeit, dass das dann rechtskräftig wird, ist enorm erhöht jetzt.
Habt ihr denn, ihr drei jetzt eigentlich schon irgendwelche Erfahrungen, habt ihr schon mit Leuten gesprochen, beziehungsweise wart ihr schon in einem Ankerzentrum drin, konntet ihr sehen, wie es da abläuft, mit Menschen sprechen?
Also einer Schwerpunkte von Matteo ist ja seit Beginn die Betreuung dieser Großlager. Also vorher waren es halt, das wurde es ja Transitzentrum genannt, die gab es ja schon an 4 Standorten und wir sind ja sehr aktiv in der Betreuung auch über Freund statt Fremd in Bamberg, mit denen wir zusammenarbeiten. In der Betreuung in Bamberg, in Deggendorf haben wir eine Matteo-Gruppe gebildet, die nichts anderes macht, als den Zugang zu dem bisherigen Transitzentrum zu organisieren und jetzt werden wir es mit dem neuen zweifelhaften Namen Anker übrigens, das ist ja kein Anker, also auch mal aus theologisch-christlicher Sicht. Ein Anker ist etwas, was Halt gibt, was Schutz gibt, aber sowas Ankerzentrum zu nennen, was wirklich ganz offen als Abschiebezentrum deklariert wird, so sprechen auch die Vertreter in Deggendorf. Schwierig. Wir versuchen in Matteo das aufzubrechen, was gewollt ist, die Abschottung von der Zivilgesellschaft. Wir haben in Deggendorf da jetzt auch schon einiges erreicht. Dort sind überwiegend Menschen aus Sierra Leone, Menschen, die aus einer völlig verzweifelten Situation in ihrem Land kommen, mit die schlimmste Flucht überhaupt haben. Alle, denke ich, haben Grund für Traumatisierung, die aber gar nicht festgestellt werden und schon gar nicht therapiert werden. Jetzt werden sie wahrscheinlich, die werden auch ständig unterlegt, jetzt werden sie nach dem neuen Konzept von Deggendorf nach München verlegt, weil man das Gefühl hat, in Deggendorf entsteht jetzt sowas wie Bindung. Das sind alles schwierige Dinge, an die gehen wir ran. Wir versuchen das jetzt überall, an allen Standorten, auch Donauwörth, in Regensburg passiert viel über Campus Asyl, die bei uns Mitglied sind, an die Leute ranzukommen und dieses Konzept zu durchbrechen. Aber wir müssen es auch politisch angehen und sagen, das kann einfach nicht die Zukunft sein. Spätestens nach der Bayernwahl muss dieser Spuk vorbei sein.
Wie soll das denn gehen?
Ja, es kommt darauf an, was wir für Mehrheiten kriegen. Es sieht ja im Moment so aus, dass die Staatspartei durch ihren extrem populistischen Kurs auf der rechten Seite nichts mehr gewinnt, aber jetzt in der Mitte, in der christlichen Mitte, auch bei wertkonservativen Menschen massiv verlieren wird. Das heißt, die humanitärbürgerlichen Parteien in der Mitte bis zu den Grünen, auch die Linken, werden stärker. Es wird eine Koalition geben, die sicher irgendeinen dieser Partner braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Kernthema wird. Kirchenasyl, Ankerzentrum, Behandlung der Flüchtlinge, eine neue Asylpolitik.
Das wäre gut. Und es ist erstaunlich, es hat ja gestern ist eine Studie veröffentlicht worden, in der man erstaunlicherweise lesen konnte, dass eigentlich die meisten Menschen in Deutschland gar nicht so sehr gegen die Flüchtlinge sind. Das hat mich sehr erstaunt. Das Einzige war, man wünschte sich, dass die Zuwanderung begrenzt wird. Ansonsten war man eigentlich zufrieden mit den Flüchtlingen und glaubt an eine Integration. Das finde ich ganz toll. Das ist eigentlich, was man ist ganz anders als das, was man sonst so in der Presse hört.
Ja, wobei man da, denke ich, auch sehen muss, es gibt jetzt sehr viele Leute, die tatsächlich in Helferkreisen sind. Es gab ja, als die Flüchtlinge kamen, einen riesigen Aufwand von Ehrenamtlichen. So viele Ehrenamtliche gab es noch nie vorher. Und die sind alle
doch,
in Kontakt.
Doch, bei Bosnien gab es auch viele.
Ja, aber jetzt ist es wirklich noch wesentlich mehr. Und dieser Kontakt, der da entsteht, hilft natürlich auch, Ängste abzubauen und vieles mehr. Kontraeffekt, wenn ich die Leute jetzt in Ankerzentren einsperre, der Kontakt nicht mehr da ist, wird auch das die Meinung irgendwann beeinflussen. Wir wissen ja, in den Orten, wo es am wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt, gibt es die höchsten Ressentiments. Das heißt, auch da erziele ich natürlich, wenn diese Ankerzentren funktionieren würden, ich hoffe, sie werden es nicht, erziele ich einen Effekt aus den Augen, aus dem Sinn, kein Kontakt mehr, kein Kennen mehr und dadurch können Ressentiments wachsen. Deswegen hoffe ich wirklich, dass diese Zentren nicht funktionieren werden.
Könnt ihr mal kurz erklären, wo ist wirklich der Unterschied zu den älteren Camps, zu den anderen Camps, zu den Wohncamps, die wir haben, beziehungsweise auch zu den Erstaufnahmelagern? Wo ist der Unterschied zu den Ankerzentren?
Also die Erstaufnahmelager, erstens die Verweildauer ist kürzer. Zweitens, die Leute werden dann verteilt, dezentral, entweder in Gemeinschaftsunterkünfte oder auch in Wohnungen. Da gibt es verschiedenste Formen. Zum Zweiten ist es so, dass die ganzen Ämter eben außerhalb sind, in der Stadt, außerhalb des Zentrums. Das wird nicht alles in einem Zentrum gemacht. Und man bemüht sich schon, nicht in den Transitzentren, die bisher für die sicheren Herkunftsländer galten, aber für die Erstaufnahmeeinrichtungen und vielem anderen, dass Kinder zur Schule gehen, dass es eine Gesundheitsversorgung
Kindergarten,
gibt.
Ja.
Es gibt Leute, die Angebote dort machen. Der Zugang ist wesentlich einfacher für Leute von außen als jetzt zu den Ankerzentren. Es gibt Angebote, die gemacht werden. Das Jugendamt hat eine Betreuung drauf. Zum Beispiel in München, die Stadt München tut wirklich sehr, sehr viel, dass Leute von Anfang an Deutschkurse haben. In den Ankerzentren wird das nicht der Fall sein, aber eine nachholende Bildung ist wesentlich teurer, schwieriger, langfristiger als in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und es hat sich eben gezeigt, wenn es eine hohe Zahl von Asylanten gibt, funktionieren dezentrale Strukturen. Zentrale Strukturen funktionieren nicht. Jetzt wird alles zentralisiert. Das heißt, sollte es nochmal zu einem hohen zum Anstieg der Flüchtlingszahlen kommen, dann werden wir große Probleme bekommen.
Was nicht geklärt ist, was wir vielleicht auch noch bereden sollten, ist dann die Frage, was passiert mit denen, die nach dem Ende des Asylverfahrens negativen Bescheid haben und die ausreisepflichtig sind. Das ist nicht geklärt. Und sozusagen auf diese Personengruppe zielt natürlich primär das Ankerzentrum. Man kann natürlich fragen, warum diese ganzen Integrationsleistungen, wenn wir davon ausgehen, oder unsere bisherige Gesetzeslage ist, dass keineswegs alle tatsächlich auch hier bleiben können, integriert werden, sondern eine größere Zahl entweder freiwillig ausreisen muss oder abgeschoben wird. Wie behandelt man die? Und jetzt die Lage mit den anderen Ankerzentren ist die, dass man sagt, die sollen gar nicht erst einsickern in die Gesellschaft, einsickern in Anführungszeichen, sondern sollen gleich von Anfang bis Ende für die Abschiebung bereit sein, weil sie sowieso nicht hier bleiben können. Also diesen verschiedenen Personenkreis und was denen an Integrationsleistungen zugutekommen soll und was man da wohnungsmäßig und so machen kann, das müsste man nochmal unterschiedlich behandeln.
Ja. Bei den Ankerzentren ist einfach auch wichtig, dass hier jetzt eine Riesenzahl von Leuten auf einmal zusammenkommen soll. Das sind mehrere hundert bis ein paar tausend. Mhm. Und natürlich ist schon allein diese Riesenzahl von Leuten auf einem Ort ein Konfliktpotenzial. Und dann gibt es keine Standards, keine besonderen Schutzleistungen für Frauen, für Kinder. Es gibt ja inzwischen sonst bei der Unterbringung inzwischen nicht überall, aber es gibt doch extra Häuser für Frauen, extra Unterkunft für Kinder oder für Frauen mit Kindern. Das alles fällt weg bei den Ankerzentren. Mhm.
Also ich wollte durchaus noch eine Lanze für die dezentrale Unterbringung brechen. Da hat die CSU und die Staatsregierung was wirklich gut gemacht vor 4 Jahren. Die hat sie nämlich damals wirklich nach bestimmten Quoten über das ganze Land verteilt, in die kleinen Dörfer, in die kleinen Städte, in die großen Städte. Das hat hervorragend funktioniert. Das hatte man gar nicht erwartet. Es gab da Aussagen aus den Kreisen, die ich immer gerne zitiere. Wenn einmal ins hinterste Dorf in Bayern die Flüchtlinge kämen, dann gibt es einen Aufstand. Aber es gab einen Aufstand der Empathie. Ja. Und besonders in den kleinen Dörfern. Und natürlich haben die Flüchtlinge am Anfang gemault, dass sie nicht in München sind, sondern in irgendeinem Hinterdorf. Aber plötzlich haben sie gemerkt, da finden sie Zugang zu den Leuten, da finden sie Helfer. Das hält ja bis heute an. Also im Moment gibt es ganz große Schutzmacht der Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben werden sollen, obwohl sie hoch integriert sind. Das sind ihre Helferinnen in der Provinz. Also ich habe ganz viel zu tun, weniger mit München und Nürnberg, aber ganz viel mit Dinkelsbühl und mit Coburg und in kleinen Orten, wo diese Helfer großen Zugang zu denen haben und denen geholfen haben, dass sie Fuß gefasst haben. Das wird jetzt alles verschwinden. Das war auch ganz oft kirchlich getrieben, weil wir eben einfach in diesen kleinen Dörfern in Bayern, wo oft schon auch das Licht ausgeht, sind noch die Gemeinden da, Kirchengemeinden da, die waren plötzlich da und haben es gemacht. Wir sind hoch frustriert und auch verbittert, dass diese Leistung aller Menschen in Bayern, man schätzt, dass 2 Millionen Menschen in den letzten 4 Jahren sich für Flüchtlinge in irgendeiner Form eingesetzt haben, ignoriert wird und man jetzt einfach, wo weniger Flüchtlinge kommen, sie alle verschwinden lässt, übrigens hinter Zäunen und Stacheldraht. Es ist ja auch eine richtige Abschottung zu uns.
Jetzt sehen Sie denn da eine Möglichkeit, wie man es schaffen kann als Helfer oder als Gruppe von Helfern, wie man diese Isolation in den Ankerzentren vielleicht irgendwie durchbrechen kann?
Ja, also wir sind ganz am Anfang, aber haben ein Konzept, dass wir schauen, wir haben angeguckt, warum hat es uns vorher gelaufen. Da war der direkte Zugang der Menschen vor Ort zu den Menschen gegeben, jetzt ist er nicht mehr da. Was wir überlegt haben, ob wir Partnerschaftsmodelle jetzt aussetzen, dass wir Menschen aus den Ankerzentren, die dafür in Frage kommen, wo man erkennt, die werden jetzt länger als 3 Monate drin bleiben, da gibt es eine besonders problematische Konstellation, die sind aber auch vermittelbar für sowas, die werden wir aussuchen und gleichzeitig werden wir über Pfarrkonferenzen, über viele Medien, über die Diakonie, über die Caritas versuchen zu erreichen, dass wir Helfer finden, nicht nur unbedingt in der Stadt, in der kleinen Stadt rund um das Ankerzentrum, sondern in der Region. Das läuft vielversprechend an. Das könnte funktionieren. Es gibt Helfer, die jetzt plötzlich keine Flüchtlinge mehr vor Ort haben, die sagen, ich mache das gerne, ich fahre dann auch mal ein bisschen weiter hin oder hole den zu mir ins Dorf. Und in den Orten selber gibt es jetzt viel Zuspruch. Also das könnte was werden, wenn man es gut propagiert. Wir gehen in die Medien rein, werden das bekannt machen. Dann wird das Konzept nicht aufgehen. Wir werden dann auch versuchen, über die Paten an Rechtshilfe ranzukommen. Wir haben viele Anwälte in unseren Reihen, die werden das auch unterstützen. Das könnte funktionieren, aber wir hoffen noch mehr darauf, dass dieser wirklich politische Unsinn bald ein Ende hat, einfach auch durch die Wahlen.
Ich denke auch, eine gute Idee wäre es, wenn sich die vielen Helferkreise untereinander vernetzen würden und auch Aktionen gegen diese Ankerzentren starten. Das kann Schreiben oder Vorsprache beim Bürgermeister, beim Landrat oder Vorgehen gegenüber dem Landtag sein, an die Staatskanzlei, an das Innenministerium. Wenn ich meine Fälle hochrechne, ich habe Hunderte von Afghanen und fast jeder Zweite bis 2/3 hat eine Helfergruppe zwischen 3 und 8 Leute. Das ist ganz unglaublich. Die einen allein betreuen. Manchmal ist das ein bisschen mühsam mit denen, weil man vieles mehrfach sein muss. Aber an sich ist das ja ein unheimlich gutes und positives Zeichen. Wie Sie sagen, kirchlich organisiert meistens oder oft dann aber auch verselbstständigt. Die kommen dann auch mit zur Verhandlung und dann ist auch eine ganz andere Atmosphäre. Wenn der Richter sieht, da sind ältere Leute und ich habe auch gesagt, stell dich vor und sagt und so. Manche sind auch Christen geworden, das gibt es auch. Alle diese Varianten, das ist eine Szene, würde ich sagen, das geht in die Zehntausende. Und Politik reagiert nur auf Druck, aber die haben auch Angst, dass dass sie ihre Wahlen verlieren. Mit den Handwerkern zusammen, die die Afghanen oder andere gerne als Handwerker weiterhaben. Also diese Geschichten, die über die Arbeit laufen und zusätzlich noch diese sonstigen Unterstützungsgruppen, da kann man was machen oder da kann man so eine Graswurzelrevolution aufbauen, um diese Auswüchse zu Fall zu kriegen, dass zumindest das zurückgestuft wird und so wird, wie es vorher die anderen Zentren, die Begrüßungs- oder sonstigen Zentren waren oder die dezentrale Unterbringung in bestimmten Landkreisen oder Städten.
Lora München ist ein Bürgerradio. Wir machen Programm für Sie. Machen wir das gut, dann schreiben Sie uns. Machen wir es schlecht, dann erst recht. kritik@lora924.de
Wenn Ihnen das Lora-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Lora München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Sie hören Fremde Heimat, die Sendung von Kolibri, der Interkulturellen Stiftung. Wir sind immer noch bei unserem Thema Ankerzentren und wollen jetzt noch einmal die psychosozialen Probleme, die in den Ankerzentren auftreten, besprechen, bevor wir uns kurz noch der Politik zuwenden.
Ja, wir haben gerade gesagt, die psychosozialen Probleme sind tatsächlich zum einen die Traumatisierung an sich. Die Menschen kommen, haben einen traumatischen Weg hinter sich, haben in ihren Ländern schon Traumata erfahren, Menschen verloren, wurden selber bedroht, haben selber Gewalt erfahren und vieles anderes mehr. Das wird schon gar nicht festgestellt und behandelt. Und umso mehr die Art und Weise, wie die Menschen untergebracht sind, das ist nachgewiesen, führt dazu, dass auf einer grundlegenden Traumatisierung neue Symptome entstehen. Das heißt, damit verstoße ich gegen elementare Menschenrechte, zum Beispiel das Menschenrecht auf Gesundheit. Ich füge den Menschen gesundheitliche Schäden zu. Das zweite ist, durch die Isolation, die sie haben, werden Depressionen auftreten. Das dritte ist, sie werden durch die Gewalt, die in diesen Zentren, durch die vielen Leute, durch Konflikte, durch verschiedene Länder geschehen, neue Traumatisierungen erfahren. Und es gibt schon jetzt in den Erstaufnahmeunterkünften, in den Transitzentren erhöhte Suizidrate. Die wird voraussichtlich in den Ankerzentren noch steigen. Und wenn ich jetzt mal auf die Kinder schaue, für die Kinder gibt es keine elementaren Entwicklungsmöglichkeiten. Sie haben keine Spielräume, sie haben keine Materialien, die sie anregen, weil es gibt auch nicht genug Geld, das zu kaufen. Sie gehen nicht zur Schule, sie erleben, was zwischen den Erwachsenen passiert, sie haben keine intimen Räume. Es wird also ganz grundlegend gegen die Kinderrechtsschutzkonvention verstoßen. Save the Children, eine renommierte Organisation, hat da auch schon ein Papier zu entwickelt. Schon allein anhand der Erstaufnahmeunterkünfte, wo die Situation ja besser ist. Das wird hier alles noch mehr verstärkt werden. Das heißt, ich habe nicht nur die psychosozialen Probleme, die größer werden, wo wir wirklich den Leuten Schaden zufügen, sondern ich habe auch Verstoß gegen Menschenrechte auf Gesundheit, auf Schule, auf Arbeit, auf Bewegungsfreiheit, auf Schutz. Die Integrität der Menschen ist nicht gewährt. Das heißt, wir haben da ganz viele Menschenrechte, die gebrochen werden. Auch das wäre interessant, dass mal Einzelpersonen und Anwälte sagen, wenn es die gäbe, aufgrund dieser Menschenrechtsverletzungen zu klagen. Das ist wahrscheinlich zweitrangig, wäre aber auch ein interessanter Weg. Und wie das genau aussieht, da kann der Herr Reichel noch zu sagen, wie der Alltag wirklich aussieht.
Also der Alltag sieht sehr traurig aus. Ich habe inzwischen Zugang zu 50 bis 60 vor allem jungen Männern, aber auch Frauen, die in Deggendorf untergebracht sind. Das sind zum Teil Zimmer auf 15 Quadratmetern mit 4 Stockbetten, die nicht immer alle belegt sind, aber es gibt auch welche, wo wirklich alle 8 Betten belegt sind. 2 Stühle, ein kleiner Tisch. Die Jungs sagen, wir können tagsüber, wenn wir im Heim sind, nur auf der Matratze liegen. Das geht sonst gar nicht anders räumlich. Oder im Park rumhängen, was im Winter schwierig ist und was die Deggendorfer natürlich auch nicht so mögen. Es gibt ganz schlechte medizinische Betreuung. Wir hatten ja den Fall Lamin in Dickendorf, wo ein junger Sierra-Leone-Lionese verstorben ist, weil sein beginnender Leberkrebs nicht diagnostiziert und rechtzeitig behandelt wurde. Er wurde sogar zwischendurch nach Italien abgeschoben. Wir haben jetzt einen Fall von offener Tuberkulose in Dickendorf. Gerade werden alle dort untersucht. Das soll nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber das muss an die Öffentlichkeit kommen. Wir haben wirklich Probleme. Diese Menschen, die aus Italien kommen, die dort ja auf der Straße leben, die bringen natürlich alle möglichen Erkrankungen von der Straße in Italien mit und hier wird es nicht ordentlich diagnostiziert und dann gibt es solche Fälle. Wir haben keinerlei Traumaerkennung in Dickendorf, obwohl wir davon ausgehen müssen, dass alle Sierra Leonesen, die diese schwere Flucht durch die Sahara und libysche Lager, die KZs sind, wo die Menschen neben ihnen erschossen werden, nachts dann die schweren Überfahrten übers Meer erlebt haben, niemand kümmert sich um die, niemand fragt sie. Ich habe gestern einen getroffen, der schwerste psychische Probleme hatte, eine ganz lange psychiatrische Anamnese bereits dabei hat, der ist in einem 8-Betten-Zimmer untergebracht und niemand kümmert sich. Die Leute flippen aus, sie dürfen nicht arbeiten, sie dürfen eigentlich auch nicht in die Stadt, da sind sie nicht gern gesehen. Wir müssen da was machen, wir müssen das ändern.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das unhaltbare Zustände sind. Einerseits, wie es in den Ankerzentren aussieht, beziehungsweise auch andererseits, dass es diese Ankerzentren überhaupt gibt. Dazu gibt es ja auch Studien, die sagen, dass das keine gute Lösung ist, auch für die Kommunen. Falls neue Flüchtlinge kommen, würden die Kommunen sich gar nicht mehr daran erinnern können, wie man mit solchen Situationen, mit großen Mengen Flüchtlingen umgeht. Die Helferkreise gibt es nicht mehr. Also, was fällt euch an Lösungen ein?
Ich denke, es gibt ja eine Menge von Gruppen, die jetzt schon immer wieder Proteste und Demonstrationen organisieren, sei es regelmäßig gegen die Abschiebungen über den Bayerischen Flüchtlingsrat, Pro Asyl und andere, sei es jetzt zum Beispiel am 3. Oktober um 13 Uhr, jetzt reicht's, eine Nachfolgeorganisation von Nachfolgedemonstration von Aufgehetzt. Und es ist ganz wichtig, dass diese Gruppen die Ankerzentren immer wieder mit in den Blick nehmen und auch sich für die Abschaffung der Ankerzentren einsetzen und für, ich sag's mal, die Befreiung der Menschen aus diesen Ankerzentren. Ich denke, die politische Lobby darf sich nicht nur auf die Menschen, die wir jetzt hier vor der Nase haben, konzentrieren, sondern muss tatsächlich die weggesperrten Leute mit in den Blick nehmen.
Gut, das ist das eine, das sehe ich auch so, das sehen wir, glaube ich, alle so. Aber was können wir vielleicht denn in der großen Politik sagen?
Naja, die Koalition hat ja beschlossen, ein Einwanderungsgesetz vorzulegen. Das soll ja noch bis zum Ende dieses Jahres passieren. Ich kann mir eigentlich keine Einwanderungsregelung, egal wie sie im Detail aussieht, vorstellen, die nicht berücksichtigt die vielen Hunderttausend, die schon hier sind. Egal jetzt mal mit welcher Bleibeperspektive oder mit welchem Ausgang des Asylverfahrens. Wenn eine Zuwanderungsregelung und ein Einwanderungsgesetz kommt mit, weiß nicht was, 150, 200.000 oder atmende Obergrenze oder wie man das nennt, müsste man eine Regelung finden, die besagt, okay, wir bauen für diese Einwanderungsbehörden erstmal das entsprechende Personaltableau auf, die Botschaften müssen darauf eingerichtet werden. Das wird 2 bis 3 Jahre dauern. Und die Flüchtlinge, die im Rahmen der Jahre 2015, 2017 hierher gekommen sind, ungefähr 800.000, die sind sozusagen die erste Einwanderungsgeneration. Und diese Fälle arbeiten wir nach Einwanderungsregeln in den ersten 2, 3 Jahren, wo das Gesetz gilt, ab. Also ich würde plädieren, auch politisch, dass man das zum Thema macht, für eine großzügige Altfallregelung bezüglich der Flüchtlinge, die schon hier sind, mit den entsprechenden Möglichkeiten, eine Aufenthaltserlaubnis zu kriegen und Arbeitsmöglichkeit. Und nach 2 Jahren oder 3 Jahren guckt man dann, wie ist das gelaufen. Dann kommen die im normalen Aufenthalt, wie früher die Gastarbeiter rein. Oder wenn sie Drogenhändler wären oder sind oder irgendwie sonst kriminell oder IS, werden sie quasi abgeschoben wie irgendjemand aus diesem Milieu auch. Dadurch könnte man die Gemeinden entlasten, könnte man das Bundesamt entlasten. Für den Arbeitsmarkt wäre es auch nicht schlecht. Die Leute kämen von der Straße, die kämen raus aus diesem Ankerzentrum. Und das wäre ein absolut sinnvoller Einstieg in das Einwanderungsgesetz, was kommen wird, meiner Ansicht nach. Es ist ja idiotisch, erstmal alle rauszuschmeißen, wo es geht, und dann neue Leute reinzuholen.
Glaubst du jetzt auch, dass es möglich ist? Wir haben jetzt diese Ankerzentren. Glaubst du, dass sie sich dann auflösen und dass die bayerische Politik das akzeptiert?
Es kommt darauf an, welcher politische Druck gemacht wird. Und wenn zum Beispiel die CSU mit den Grünen was macht zusammen, ja, wenn die Grünen das nicht schaffen, solche Sachen wegzukriegen, haben sie in der Regierung nichts verloren. Also das ist so, wie wenn die CSU durchsetzt, jetzt in jedem Regierungsbezirk noch ein Atomkraftwerk oder sowas.
Und weil das ist ja das, was schon viele Firmen auch fordern. Und ich meine, viele Bosnier und so weiter mussten Asyl beantragen, sind dann wieder zurückgeschoben worden, kommen jetzt ganz offiziell über Arbeitsvermittlung wieder hierher. Das ist ein super System, hat sich da eingeschlichen, das arme Land Bosnien, das ganz leer wird, wo viele Leute fehlen. Aber das ist so hirnrissig, die Leute abzuschieben, und ein paar Jahre später können sie wieder über ein offizielles System kommen. Und ich habe die paar Jahre verpasst.
Ja.
Und ich würde auch drüber nachdenken, es ist ja jetzt nicht nur die bayerischen Wahlen, sondern nächstes Jahr sind Europawahlen. Wir haben ja mit dem ganzen Asylsystem auch ein europäisches Problem. Und ich glaube, da gilt es auch nochmal genau hinzuschauen, welche Partei wähle ich, die was vertritt, die was schon geschaffen hat. Was schaffen wir für kurzer Zeitraum für die Grünen oder die CSU hier was zu schaffen oder andere, die in der Regierung sein werden. Aber wir haben die Europawahlen, und es ist nochmal ein Punkt, wo man Druck aufbauen kann, wo man Lobbyarbeit machen kann und wo man politisch arbeiten kann.
Und ich glaube, dass man die Bosnien nicht so ohne weiteres auf afrikanische Flüchtlinge übertragen kann. Das ist irgendwie eine andere Baustelle. Aber auf jeden Fall wäre es nicht richtig, jetzt abzuschieben, um andere wieder reinzulassen. Das ist ja klar.
Genau.
Außer bestimmte Kriminelle oder IS-Leute und so.
Also, und auch da würde ich sagen, nicht in den Tod abschieben.
In den Tod abschieben.
Nein, das nicht.
Das sind auch ganz, ganz kleine Zahlen. Also dass man, das sind wirklich eine ganz, das, die machen viel Schaden. Das sind ganz, ganz kleine Zahlen.
Ja.
Die ganz große Masse, 99%, natürlich völlig normale Mitbürger, wie wir alle, die Stärken und Schwächen. Was ich sagen wollte, dieser Spurwechsel ist sehr wichtig, dass die SPD den auch wirklich durchbringt. Das ist das eine, aber dann muss man auch die Voraussetzungen wieder schaffen, dass wir den Spurwechsel organisieren können. Das können wir nur, wenn wir eine ordentliche Unterbringung haben, eine ordentliche Betreuung der Menschen. Anders kann man gar nicht feststellen, wer ist dafür überhaupt geeignet, und niemand kann sich dort in diesen Lagern ja überhaupt entwickeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich sehr, sehr gute Erstaufnahmezentren, da kann man die Leute wirklich 2-3 Monate lassen, aber da muss alles passieren, eine wirklich gute Feststellung, wer kommt denn da, auch die Sicherheitsrisiken ausschalten, dann einen wirklich guten medizinischen Check und dann eine Traumaerkennung, wobei man wirklich davon ausgehen muss, dass Leute mit bestimmten Fluchtgründen wegen traumatisiert sind, und dann ein Profiling, wenn die Leute sich ein bisschen beruhigt haben, schauen, was hat er vorher gemacht, was ist sein Plan, und in der Richtung ihn schon verteilen. Jemand, der vorher in der Universität in Damaskus Medizinstudium gehabt hat, den schickt man natürlich nicht ins Dorf, ins Bayerische Wald, sondern vielleicht nach Würzburg. Und wer vorher in der Landwirtschaft gearbeitet hat, den schickt man in den Bayerischen Wald, oder wer ein Handwerk machen will, in eine Kleinstadt. Das passiert zurzeit alles gar nicht. Also diese Dinge wären ganz gut. Dann hätte man auch eine gute Voraussetzung für diesen Spurwechsel, der, wie Sie sagen, wesentlich einfacher organisiert werden könnte als eine große Einwanderungsanwerbung für Leute, die überhaupt noch kein Deutsch können. Wir müssen ja auch wissen, dass die jetzt 3-4 Jahre da sind, oft hervorragend bereits Deutsch sprechen, alle Kurse haben, weil sie dezentral untergebracht waren.
Ja. Also ich muss da mal eine Lanze brechen für die ehrenamtlichen Helfer, für die Paten. Also bei uns funktioniert das wirklich wunderbar, und wir haben wirklich sehr, sehr große Erfolge gehabt. Also ich gebe immer mit meiner Familie an. Er ist Tierarzt und er hat es geschafft, im Allgäu jetzt in einer wunderbaren Tierarztpraxis zu arbeiten und liebt seine Kühe, hat eine wunderbare Wohnung, Kinder sind im Kindergarten, alles ist gut. Und das ist eine Voraussetzung, dass da ein Helfer ist, der sagt, was kannst du denn machen, komm, wir gehen zur Uni und schau, dass du deine Approbation hinkriegst, oder eben, dass die Helfer versuchen, einen Job in einem handwerklichen Betrieb zu finden. Also die Helfer sind schon wahnsinnig wichtig und haben sehr viel getan. Und deshalb finde ich es ganz, ganz schlimm, so wie es jetzt ist, dass man uns von den Flüchtlingen fernhalten will.
Also das ist definitiv ein Problem, eine Isolation, und zwar für beide Seiten, sowohl für den Flüchtling als auch für die Helfer, die dadurch frustriert werden.
Ja.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Schnelligkeit oder den Grundsatz der Schnelligkeit, der da gelten soll, hinweisen. Ganz viele Prozesse gewinnt man erst im Laufe des Verfahrens oder erst bei Gericht, weil es vorher nicht möglich war, die Krankheit oder die psychische Beeinträchtigung zu beweisen. Weil kein Gutachter, kein Therapeut macht das aus der Hüfte, wenn jemand einmal bei ihm war. Der hat lange Vorlaufzeiten. Also wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, sind die Chancen, das nachzuweisen und Abschiebungsschutz zu bekommen, weil diese Krankheit tatsächlich vorliegt, wesentlich größer. Das ist alles abgekappt. Kommen Sie ins Flugzeug, da sagt der Arzt bei der Abschiebung, der ist reisefähig, dann werden Sie sediert und dann kommen Sie nach Kabul so ungefähr. Und das könnte man alles in diesen Fällen vermeiden, wenn es möglich wäre, in einem längeren Zeitraum das im Rahmen der Gerichtsverfahren vorzutragen.